Ja, schön euch alle zu sehen an diesem Samstag. Schön, dass ihr da seid. Wer ist denn heute alles da, der letztes Jahr dabei war, als es noch in Niederlungwitz war oder Oberlungwitz? Okay? Wer ist das erste Mal da? Schön. Und wer ist heute nicht da, der letztes Mal da war? Ja, ihr habt es gemerkt, genau. Schön, ich freue mich auf diesen Tag und wenn ich so, jetzt ist er weg, den Flyer hier gesehen habe, dann ist das schon doch sehr herausfordernd. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr über das Thema nachdenkt. Es ist ja doch herausfordernd, Licht zu sein in einer dunklen Welt, Licht zu sein in einem dunklen Umfeld. Wir wissen ja von der Bibel her, dass unsere Welt in der Finsternis ist, dass der Fürst der Macht der Luft regiert, dass die Welt unter dem Einfluss von finsteren Mächten steht. Und wir wissen aber auch, dass wir als Kinder Gottes Licht sein sollen in der Welt und eine bestimmte Funktion auch ausfüllen sollen. Und heute an diesem Tag soll es uns darum gehen, das ist so ein wichtiges Thema. Jeden Tag neu. Und ihr habt wahrscheinlich alle so ein Gerät in euren Taschen oder vielleicht jetzt zu Hause liegen. Jeder von euch weiß, was damit anzufangen. Und diese Geräte, die kann man für viele Sachen nutzen, für viele nützliche Dinge kann man die nutzen. Sie sind aber auch brandgefährlich, wenn wir sie falsch nutzen. Und wenn wir allein mal den Fakt nehmen, dass was da jeden Tag auf uns einströmt an Nachrichten, an Mainstream und an alternativen Sachen, diese ganze Ladung, wenn das auf uns einströmt, hat das ein Riesenpotenzial, unser Licht zum Erlöschen zu bringen. Das ist Fakt. Und ich möchte einen Wunsch mit diesem Tag verbinden, dass wir auf unsere Herzen aufpassen. In Sprüche 4,23 heißt es, mehr als alles, was du sonst behüten kannst, behüte dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle deines Lebens. Das Herz ist in diesem Moment der Ort deines nicht sichtbaren Seins, dein Wesen, dein Charakter, deine Seele, also alles, was dich als Menschen ausmacht, fasst die Bibel zusammen mit dem Oberbegriff Herz. Dein Wesen, deine Motive und dein Denken, alles, was damit zu tun hat. Und die Schrift fordert mich und dich auf, mein Herz zu behüten, mein Denken zu behüten. Und da ist so ein Tag wie heute, so ein kleines Puzzleteil in unserem Glaubensleben, was uns helfen möchte, ja wirklich eine klare Sicht zu behalten. Und das Beste, was wir in dieser Zeit, in der wir leben, tun können, ist, das zu tun, wozu Jesus uns auffordert. Seid das Licht der Welt. Ihr seid das Licht der Welt. Ich möchte beginnen mit einem eindrücklichen Beispiel aus der Kirchengeschichte. Und ich möchte euch empfehlen, besorgt euch bei euren Eltern, Großeltern oder in der Gemeinde aus dem Bücherregal besorgt euch gute Biografien. Lest sie unbedingt, ob das von Spurgeon ist oder von Georg Müller oder von Hudson Taylor oder wie sie alle heißen, Jim Elliot, wie sie alle heißen, besorgt euch diese Biografien. Und ich zitiere einfach mal Wolfgang Bühne, er hat gesagt, das wichtigste Buch ist immer die Bibel, aber wenn man die Möglichkeit hat, noch was anderes zu lesen, dann gute Biografien dazu. Und wenn du die rum hast, dann natürlich auch andere gute Lehrbücher neben der Heiligen Schrift. Aber das ist so wichtig. Also ich profitiere unheimlich davon, von guten Biografien, von Männern und Frauen Gottes, die Licht gelebt haben in dieser dunklen Welt. Und wir alle leben in verschiedenen Umständen. Ihr seid in der Schule, im Studium, in der Ausbildung oder in Arbeit, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, mit Freunden, mit allen möglichen Kontakten. Und wir sind dort in einen Bereich reingestellt, wo wir immer wieder konfrontiert werden mit Finsternis. Und es ist so wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, warum sind wir überhaupt da? Und mir helfen da ganz besonders eben Biografien, die ich immer wieder zur Hand nehme und darin lese. Und ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht von Dietrich Bonhoeffer. Das ist eine Biografie, die wird nicht so oft gelesen in unseren Kreisen, aber es ist auch sehr empfehlenswert, das einfach mal zu lesen. Und Dietrich Bonhoeffer war ein Licht in der Dunkelheit des Nationalsozialismus, in der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und es war in den 30er Jahren und 40er Jahren, wo Deutschland immer stärker von der Ideologie des Nationalsozialismus geprägt wurde. Und in dieser Zeit war es so, in vielen Gemeinden, vielleicht sogar in den meisten Gemeinden und Gemeinschaften, wurde dazu einfach geschwiegen. Vielleicht auch aus Angst wurde sich angepasst. Wie heute übrigens auch. Heute ist es genauso. Zu den meisten Strömungen in der Gesellschaft und in der Politik wird unter den Christen einfach geschwiegen. Es wird oft so getan, als ob es nicht da wäre. Oft auch aus Angst, aus Einschüchterung wird nichts gesagt. Und Dietrich Bonhoeffer war jemand, der in dieser Zeit hervorstach. Er hielt unbedingt an der Wahrheit des Evangeliums fest. Er gehörte damals, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, zur sogenannten bekennenden Kirche. Also es waren Menschen, die innerhalb der Gemeinde, innerhalb der Kirche lebten, aber die das Bekenntnis des Evangeliums hochhielten, die sich nicht einschüchtern ließen, die sich nicht verbieten ließen, sondern die treu an Jesus festhielten und ihm nachgefolgt sind. Und die sich auch gegen die Vereinnahmung der Kirche durch das NS-Regime stellte und wehrte. Und obwohl er wusste, dass ihn sein Widerstand seine Freiheit kosten würde und unter Umständen auch sein Leben kosten könnte, sprach er weiterhin von Jesus Christus als dem einzigen Herrn der Kirche. Und so ist es auch heute. Jesus Christus ist das einzige Haupt seiner Gemeinde. Niemand anderes. Kein Mensch, kein Staat, keine Institution, kein Nichts. Und das ist eine Wahrheit, die möchte ich euch am Anfang gleich mitgeben. Haltet die zeitlebens hoch. Ihr seid alle noch jung und ihr habt das ganze Leben, wenn Gott will, noch vor euch. Tragt diese Wahrheit in euch. Komme, was wolle. Jesus Christus ist mein Haupt, niemand anderes in meinem Leben. Es ist ganz wichtig und Dietrich Bonhoeffer hat das getan, auch in dieser finsteren Zeit. Und während viele Menschen damals in der Dunkelheit von Angst, Hass und Menschenverachtung lebten, versuchte er eben ein Licht zu sein. Und er ehrte damit Jesus und er half auch anderen Verfolgten. Er bildete auch junge Theologen aus, ermutigte Christen, ihrem Gewissen zu folgen, ihrem Gewissen und dem Wort Gottes. Und schließlich, vielleicht kennt das der ein oder andere von euch, wurde er am 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg noch hingerichtet, wenige Tage vor Kriegsende. Und kurz vor seinem Tod soll er gesagt haben, als er wusste, was kommt, soll er gesagt haben, das ist das Ende, für mich aber der Beginn des Lebens. Weißt du, sowas sagst du nur, wenn du wirklich mit Jesus lebst. Zu unserem Thema. Eine Kerze fällt besonders dann auf, wenn es dunkel ist. Das muss ich euch nicht sagen, das wisst ihr. Niemand bemerkt ein Licht, ein Kerzenlicht am hellen Mittag, draußen in der Sonne. Da siehst du das Kerzenlicht nicht einmal. Probier es mal aus, es ist ganz schwierig, im Kontrast der hellen Sonne das Kerzenlicht zu sehen. Du siehst es aber in einem dunklen Raum. Ein kleines Kerzenlicht ist in der Lage, einen dunklen Raum hell zu machen. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 14, das ist der erste Vers für diesen ersten Vortrag, in Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Licht wird nicht dadurch sichtbar, dass es sich an die Dunkelheit anpasst. Es gibt ja heute in vielen Häusern diese Lichtschalter mit Dimmfunktion. Da kann man es hell und dunkel regeln. Die meisten modernen Lampen, Nachttischlampen oder was es auch ist, haben diese Funktion. Und im geistlichen Bereich versuchen wir das sehr oft, das Licht so ein bisschen runter zu regeln und uns so ein bisschen anzupassen. Aber Jesus sagt, das geht nicht. Wir haben in unserem Leben keinen geistlichen Dimmer zur Verfügung, wo wir das Licht anpassen können, je nachdem, wie uns gerade die Umstände ereilen. Ob wir herausgefordert sind oder nicht, ob wir in Freiheit sind oder unter Druck sind, oder ob es uns gut geht oder schlecht geht, das haben wir nicht. Wir versuchen es aber oft. Ich spreche da von mir selbst auch. Licht wird nicht dadurch sichtbar, dass es sich an die Dunkelheit anpasst, sondern indem es anders ist, indem es in der Dunkelheit aufleuchtet. Ich mache manchmal, wenn dieses Thema an einer Abendstunde dran ist, dann mache ich das oft mit einem Beispiel deutlich. Jetzt geht es nicht. Sonst hätte ich jetzt gesagt, wenn es Abend wäre, es wäre draußen dunkel und hier drinnen sind die Lampen an, hätte ich gesagt, dort hinten, der an den Schaltern sitzt, möge bitte mal ganz schnell einfach alle Lampen ausmachen und es ist stockdunkel in diesem Raum. Und dann drückt er den Schalter auf an und dann auf einmal geht das Licht an und was passiert? Wenn Licht strahlt, verschwindet die Finsternis. Das ist immer der Effekt von Licht. Licht ist immer stärker als Finsternis. Das ist immer so. So hast du es physikalisch schon ein bisschen was gesagt. Das ist physikalisch schon so. Aber geistlich ebenfalls. Als Jesus auf die Erde kam, erschien das Licht und die Finsternis hat es nicht ergriffen, sondern die Finsternis musste weichen, weil Jesus das Licht gekommen ist. Bonhoeffer veränderte damals nicht die politische Lage Deutschlands, aber er zeigte, dass ein einzelner Christ durch Treue zu Christus Orientierung, Hoffnung und Wahrheit ausstrahlt, ein Licht ist, auch in einer solch dunklen Zeit. Und so fragt uns seine Geschichte, wo hat Gott mich hingestellt, um Licht zu sein? In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Ausbildung, beim Studium, in der Gemeinde, im Freundeskreis. Und weißt du, du musst nicht die ganze, und du kannst es auch nicht, die ganze Welt erleuchten. Wir vergleichen uns mal mit so einer Kerze. Eine Kerze vertreibt bereits die Dunkelheit eines Raumes. Wo hat Gott dich hingestellt? An welchem Ort lebst du? Wie ist es in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, in deiner Gemeinde, in deiner Kirche, in deiner Gemeinschaft, wo du dazugehörst? Wo hat Gott dich hingestellt und wo kannst du dort dein Licht leuchten lassen? In dem kleinen Umfeld, wo du stehst. Ein Christ, der treu ist, kann zum Licht für viele Menschen werden und den Raum, in dem man sich befindet, erleuchten und seinem Umfeld damit ein Licht sein. Und so zeigt uns die Schrift, und ich lese jetzt gleich noch ein paar Bibelstellen, so zeigt uns die Schrift, die Heilige Schrift, an etlichen Stellen, dass Christus Nachfolge. Und ihr alle wollt Christus Nachfolger sein, sonst wäret ihr heute nicht hier. Ihr alle wollt Jesus nachfolgen. Und die Schrift zeigt uns, dass wir als christusgläubige Menschen in dieser dunklen Welt eine ganz bestimmte Funktion haben. Ist dir das bewusst? Ist dir das täglich bewusst, dass du auf dieser Welt lebst, weil du eine bestimmte Aufgabe hast, eine bestimmte Funktion hast? Der nächste Vers ist 2. Korinther 5, Vers 15. Dort heißt es, wie Paulus schreibt, und dieser Vers gehört zur Kategorie, die ich mir immer unterstreiche. Und ich liebe solche Verse, sie sind aber gleichzeitig so eine enorme Herausforderung für mein Leben. Weil hier unverblümt und klar und deutlich und unmissverständlich gesagt wird, worauf es ankommt in unserem Leben. Und da steht hier in 2. Korinther 5, Vers 15, er, Jesus Christus, ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, das sind wir als Christen, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Und die Bibel verwendet eben, um beim Thema zu bleiben, das Bild, das ist ja ein Bild des Lichts oder ein Vergleich oder eine Metapher. Wir leuchten ja nicht tatsächlich, ja, also wir gehen ja nicht als Glühbirnen durch die Welt, die brennen. Oder brennen ist der falsche Ausdruck, habe ich damals mir sagen lassen müssen im Physikunterricht, leuchten ist richtig, brennen geht nicht, das brennt ja nicht, eine Lampe, die leuchtet. Also wir sind ja keine Glühbirnen, die durch die Gesellschaft gehen. Das ist ja ein Bild, damit sollen wir uns ja was vorstellen. Und die Bibel verwendet dieses Bild des Lichtseins an vielen Stellen. Und selbst dann, wenn sie den Begriff Licht oder Leuchten gar nicht verwendet, verwendet sie oft andere Begriffe, um das Gleiche deutlich zu machen. Und sie ist im Grunde voll damit, mit diesem Gedanken. Aber wir bleiben bei dem Licht, weil wir es uns besser vorstellen können. Und jedes Kind kann das verstehen, was passiert, wenn der Lichtschalter auf angestellt wird. Schaut mal, in Matthäus 5, Vers 14 lese ich nochmal. Wir haben schon den ersten Teil des Verses gelesen. Ich lese nochmal den zweiten Teil dazu. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Ich gehe gleich ein bisschen näher noch drauf ein, auf diese Aussage. Das ist eine ganz wichtige Feststellung, die Jesus hier macht. Also er bringt eine Aussage und dann noch eine Feststellung. Stell dir mal eine Stadt vor, die auf einem Berg gebaut ist. Kann man die verbergen? Du kannst dort nicht einfach ein Riesentuch drüber machen und die ist unsichtbar. Eine Stadt, die auf einem Berg gebaut ist, die kann nicht verborgen bleiben, die sieht man. Und genauso, das ist der Vergleich, den Jesus zieht, genauso ist es in deinem Leben. Wenn du Christ bist, dann bist du Licht und du kannst nicht unsichtbar sein. Ich versuche das oft, du vielleicht auch, so ein U-Boot-Christentum, ja, dass man in der Woche abtaucht und so unter der Oberfläche schwimmt und dann am Wochenende oder am Sonntag, dann taucht man auf. Dann kommt erstmal das Fernrohr hoch und guckt, ob alles sicher ist um mich rum und dann kann ich auftauchen. Ich tauche auf in der Gemeinschaft oder in der Gemeinde und dann bin ich Christ. Und dann ist der Sonntag vorbei, dann gehe ich wieder unter Deck, unter Wasser. Und dann führe ich so mein U-Boot-Christsein weiter in der Woche. Das geht nicht. Die Schrift sagt, ihr seid das Licht. Lebe nicht als U-Boot-Christ, der nur ab und zu mal auftaucht, sondern lebe ein Leben im Licht und sei Licht. Der zweite Vers, Philipper 2, Vers 15, der einen ähnlichen Gedanken jetzt transportiert. Philipper 2, Vers 15. Da schreibt Paulus, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines vertretenen und verkehrten Geschlechts, unter welchem ihr leuchtet als Lichter der Welt. Hier geht es um die Verantwortung, die wir haben. Eine Aufforderung ist das. Und dann der nächste Vers, Epheserbrief 5, Vers 8. Epheser 5, Vers 8. Dort schreibt Paulus, denn ihr wart einst Finsternis. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Ist nochmal eine ähnliche Aussage. Aber ich habe bewusst die drei Verse mir rausgesucht, weil sie unterschiedliche Gewichtungen haben, auf unterschiedliche Schwerpunkte der Wahrheit, des Lichts. Ich möchte es mal ganz kurz versuchen zu erklären. Ich fasse mich kurz. Wenn wir diese drei Verse mal jetzt nochmal, wenn ihr die nochmal im Gedächtnis habt, jetzt haben wir nur noch den letzten hier da, aber Matthäus 5,14, ihr seid das Licht der Welt, Philipper 2,15, wir sollen unser Licht leuchten lassen und Epheser 5, Vers 8 hier, das ihr gerade hier vor euren Augen seht, erkennen wir, dass wir in gewisser Weise ein Problem haben. Wir hören diese Aussage oder Aussagen und fragen uns, wie geht denn das jetzt konkret, dass ich Licht sein kann? Oder dass ich vielleicht noch heller leuchten kann? Wie geht das, dass ich noch heller leuchten kann? Wenn ja, wie? Es fällt etwas auf beim Lesen dieser drei Verse. In Matthäus 5,14 haben wir gehört, wie Jesus sagt, ihr seid das Licht. Da steht nicht da, ihr werdet erst Licht, sondern Jesus sagt, ihr seid das Licht. Das hat nichts damit zu tun, dass ich oder du, dass du irgendwas tun sollst. Das ist eine Feststellung, eine ganz normale, nüchterne Feststellung. Wenn Jesus dich sieht, der du zu ihm gehörst, dann sieht er auf dich und sagt zu dir, du bist das Licht der Welt. Also da ist erstmal nichts zu tun dabei. Es ist eine Zustandsbeschreibung. So wie du sagen würdest, naja, heute ist leider nicht so, aber an einem sonnigen Tag ist der Fakt, die Sonne scheint. Sie scheint. Sie ist es da, sie ist das Licht, sie ist da. Und da muss ich, der unter der Sonne stehe, nichts machen. Die Sonne leuchtet, sie ist da. Und genauso ist es hier. Du bist Licht, wenn du zu Jesus gehörst. Du trägst sein Licht in dir. Das ist also eine Frage deiner Identität. Du bist nicht mehr Kind der Finsternis, sondern Kind des Lichts, Sohn oder Tochter des Lichts. Du gehörst zum Licht. Gott ist Licht. Das ist deine Identität. Das ist dein neuer Pass sozusagen. Du hast deinen alten Pass abgegeben und hast einen neuen bekommen. Du bist Himmelsbürger jetzt. Das ist deine neue Identität. Und die beschreibt Jesus an dieser Stelle mit der Aussage, du bist Licht. Und dann haben wir den zweiten Vers gehabt, Philipper 2, Vers 15, wo wir gehört haben, dass wir unsträflich leben sollen, lauter, also ehrlich leben sollen, inmitten eines Vertreten, man kann auch sagen, inmitten einer pervertierten Gesellschaft, wo alles drunter und drüber geht, wo vorne nicht mehr vorne ist, wo oben nicht mehr unten ist, wo oben nicht mehr oben ist, sondern unten und umgedreht, wo alles verdreht ist, wo Wahrheiten nicht mehr gelten, wo biblische Wahrheiten sowieso ad acta gelegt sind und ungültig erklärt werden, wo du ausgelacht wirst, wenn du zu biblischen Werten, zum Beispiel im Bereich Ehe stehst. In so einer Welt leuchten, das ist eine Herausforderung. Das ist aber die Herausforderung, die Paulus hier schreibt. Und das ist die zweite Seite der Medaille. Das erste ist, du bist Licht, das ist deine Identität. Und die zweite Seite der Medaille ist, wir haben eine Herausforderung, das auch zu leben. Das ist die Praxis für dein und mein Leben. Wir sollen jeden Tag so leben, dass Jesus geehrt wird. Und das ist dann, du sollst. Der erste Vers beschreibt ein Du bist. Und der zweite Vers beschreibt ein Du sollst. Du sollst Licht sein. Und der letzte Vers bringt beides zusammen, Epheser 5, 8. Können wir nochmal vorblättern, hier ist er. Ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr, schaut, das ist wieder der, Das neue Leben, du seid ihr Licht, du bist es und daraus ergibt sich, jetzt lebe auch so. Das ist die Konsequenz. Was wir hier immer sagen, wenn wir über Nachfolge sprechen. Jesus möchte, dass wir ein Leben führen, was zu seiner Ehre ist. Und dieser Vers fasst beides zusammen. Die Bibel sagt, dass du ein Kind des Lichts bist und jetzt die Verantwortung hast, als Kind Gottes, als Kind des Lichts zu leben. Das heißt, du bist, deshalb sollst du. Oder ich sage immer lieber, deshalb darfst du. Jesus Nachfolge ist ja nicht müssen, sondern ist wollen, weil wir dürfen. Weil wir dürfen. Wir wollen, weil wir dürfen. Wir sind nicht gerettet, weil wir etwas tun. Wir sind nicht gerettet, weil wir Licht leben wollen, sondern wir sind gerettet, damit wir Licht sind in dieser Welt. Also zu einer Aufgabe sind wir gerettet. Aus Gnade gerettet, aber zu guten Werken. Nicht durch Werke gerettet, aber zu Werken gerettet. Wir werden gerettet aus freier Gnade Gottes. Nur aus ihm allein wirst du gerettet. Aber dann, als Geretteter, sollst du in bestimmten Werken, sagt der Epheserbrief, leben, die Gott schon vorbereitet hat für dein Leben. Und ich möchte dir jetzt zwei Hilfen in Form von zwei Wahrheiten der Bibel an die Hand geben. Im zweiten Teil, die existenziell, die grundlegend sind, damit du die Lichtfunktion in deinem Leben ausleben kannst, in deinem Umfeld, wo du stehst. Und du wirst merken, wenn ich dir jetzt diese beiden Wahrheiten der Heiligen Schrift sage, wirst du merken, Licht sein bedeutet, kein Programm auszufüllen. Licht sein im Leben bedeutet, keinen Katalog abzuarbeiten, keine bestimmten Techniken zu beherzigen, keine Regeln einzuhalten, keine Traditionen zu leben und so weiter, sondern es beginnt ganz woanders. Lichtsein beginnt nämlich dort, wo die Heilige Schrift, wo Gott immer den Ansatzpunkt für Veränderung in meinem Leben ansetzt, mit der Veränderung meines Herzens. Sprich, mit der Veränderung meines Denkens. Dort ist der Ansatzpunkt, um unser Licht leuchten zu lassen. Wenn ihr wollt, lesen wir Römer 12, Vers 2. Dort beginnt Paulus den, ich sag's immer, praktischen Teil des Römerbriefes, nachdem er in den vorhergehenden Kapiteln das komplette Evangelium erklärt hat und mit einem Loblied endet, beginnt er dann in diesem praktischen Teil, wo es darum geht, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir miteinander leben sollen, wie wir mit wichtigen und nebensächlichen Fragen in der Gemeinde umgehen sollen und so weiter, beginnt er mit dem allerwichtigsten Punkt der Veränderung in unserem Leben. Nämlich in Römer 12, Vers 2, dort heißt es, wir werden verändert durch die Erneuerung unseres Denkens. Das ist ganz schlicht und einfach geschrieben und man überliest es schnell, man kann es schnell überlesen, wenn man nicht darauf achtet. Aber das ist der Ansatzpunkt für die Veränderung meines Lebens. Sprich, für das Ausleben meiner Lichtfunktion, die ich habe hier auf dieser Welt. Es beginnt damit, dass ich dem Heiligen Geist gestatte, mein Denken zu verändern. Denn wenn mein Denken verändert wird, dann wird automatisch mein Leben verändert. Wenn mein Denken verändert wird, wird automatisch mein Reden verändert. Wenn mein Denken verändert wird, wird automatisch mein Leben verändert. Weil mein Reden zum Beispiel, meine Sprache, der Inhalt meiner Sprache und die Form meiner Sprache ist immer nachgeschaltet meinem Gedanken. Das heißt, mein Denken ist immer meinem Reden und Handeln vorgeschaltet. Das kommt immer zuerst. Und deswegen legt die Bibel einen Wert darauf, immer darauf unser Herz oder unser Denken zu verändern, nicht unser Verhalten. Das Verhaltensänderung ist Psychologie. Das ist in der Welt zuhauf anzutreffen. Verhalte dich schön brav und dann ist alles in Ordnung. Aber wie es in dir drin aussieht, interessiert keinen. Aber Gott sehr wohl. Er legt den Wert auf dein Inneres, auf dein Denken, auf dein Herz. Und deswegen ist der Ansatzpunkt immer das Denken. Und in der Weise, wie dein Denken verändert wird, wie mein Denken sich den Maßstäben der Heiligen Schrift angleicht, in dem Maß wird sich auch mein Leben verändern. Da muss man kein Programm abspulen, sondern das kommt dann automatisch hinterher. Das kommt automatisch, weil unser Denken anders wird. Und dann denken wir über bestimmte Dinge auf einmal anders, die wir so gemacht haben und denken, Mensch, das war ja falsch. Das ist ja nach der Schrift her so richtig und ich möchte jetzt so denken. Und was passiert dann? Dann möchte ich es natürlich auch so tun dann, anders tun. Also, das ist der Ansatzpunkt, um Licht zu sein. Und dann geht es jetzt um zwei bestimmte Wahrheiten. Deswegen habe ich das jetzt als Anfangsvers genommen, weil diese beiden Wahrheiten, die ich euch nenne jetzt, die müssen in unser Denken rein. Und wenn sie dort drin sind, wenn wir sie verinnerlichen, dann werden sie nach außen sichtbar sein in Form von Licht in dieser dunklen Welt. Dann wirst du automatisch Licht sein. Denn wenn die Wurzel deines Lebensbaums gut ist, dann wird die Frucht auch gut sein. Andersrum gilt es auch, wenn die Wurzel faul ist, dann wird auch der Baum, der ganze Baum schlecht sein. Die erste Wahrheit, das Erste, was du wissen musst, ist, was der Sinn deines Lebens ist. Vielleicht sagst du jetzt, Mensch, was hat denn das mit Licht zu tun? Aber das sind grundlegende Sachen. Und als ich das damals lernen durfte, im wahrsten Sinne des Wortes, mir ging ein Licht nach dem anderen auf. Was ist der Sinn deines Lebens? Wie würdest du diese Frage beantworten? Ich traue mich einfach mal. Ich frage euch mal. Ruft einfach mal rein. Was ist denn der Sinn deines Lebens? Wenn es gut kommt, hat der Erste gleich die richtige Antwort und dann machen wir weiter. Aber auch wenn es, sag's einfach mal. Was würdet ihr denken? Was ist der Sinn des Lebens? Er fängt an. Ganz hinten? Du hast die richtige Antwort. Danke. Ja! Wenn du dir diese Frage stellst, oder wenn du sie gestellt bekommst, was ist der Sinn deines Lebens? Was ist meine Bestimmung? Wozu ist der Mensch geschaffen? Was war der Grund, warum Jesus Christus mich in diese Welt gestellt hat, nachdem er mich geschaffen hat? Dann musst du eine Antwort haben, weil das eine grundlegende Frage ist, die dein ganzes Leben, deine ganze Identität als Christ betrifft und beeinflusst. Und wir haben jetzt schon eine Antwort gehört, aber klassischerweise gibt es zwei Antworten. Die erste Antwort lautet, der Sinn des Lebens besteht darin, dass ein Mensch gerettet wird. Das heißt, dass er zum Glauben kommt. Das klingt erstmal logisch. Der Sinn des Lebens besteht darin, dass die Menschen gerettet werden. Klingt logisch. Aber ist es die ganze Antwort? Die Konsequenz dieser Antwort lautet nämlich, und so leben leider viele Gläubige nach der Devise Hauptsache gerettet. Alles andere ist zweitrangig. Das praktische Leben als Christ ist dann eher nachrangig. Wichtig ist, dass es mir gut geht und dass ich nicht in die Hölle komme. Das wäre die Konsequenz, wenn ich diese Antwort favorisiere und als Antwort gebe, was ist der Sinn meines Lebens? Dann gibt es die Antwort 2. Du hast schon wunderbar die Richtung vorgegeben. Die Antwort 2 lautet, der Sinn des Lebens besteht darin, Gott zu verherrlichen. Ich erkläre auch dann gleich noch, was es mit dem Begriff Verherrlichen auf sich hat. Das ist ja auch so ein theologisches Schwergewicht, wo wir sagen, das Wort gebrauchen wir ja in unserem Alltag gar nicht. Das heißt, mein Leben soll Christus widerspiegeln. Das bedeutet, Christus soll an mir gesehen werden. Ist das meine Antwort auf die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Dann werde ich bereit sein, wenn ich diese Antwort gebe und sie verinnerliche, dann werde ich bereit sein, mein Leben vom Heiligen Geist verändern zu lassen. Das heißt, das Licht, was Christus in mir leuchten lassen möchte, auch nach außen sichtbar werden zu lassen. Dann wird Jesus Christus mein Vorbild sein, dann wird sein Leben mein Vorbild sein, dann werde ich mich nach seinen Maßstäben ausstrecken. Und jetzt fassen wir es mal kurz zusammen, das Fazit also, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch gerettet wird, sondern der Sinn des Lebens besteht, dass er Gott verherrlicht. Er muss natürlich gerettet sein dazu, aber das ist nur das Mittel zum Zweck. Verstehen wir das? Deine Bekehrung oder Wiedergeburt oder wie wir sie auch nennen mögen, ist das Mittel zum eigentlichen Zweck. Ein nicht wiedergeborener Mensch kann nicht zur Ehre Gottes leben. Deswegen ist die Neugeburt der Start deines neuen Lebens und gibt dir die Voraussetzung, für den eigentlichen Zweck deines Lebens zur Ehre Gottes zu leben. Der Sinn deines Lebens ist, ihn zu verherrlichen. Das ist also das Hauptziel. Das große Ziel, der eigentliche Zweck meines Daseins. Sonst hätte er auch sagen können, ich nehme euch alle, sobald ihr bekehrt seid, nehme ich euch alle sofort hoch. Zu mir. Nein, wir sollen hier in dieser Welt sein, um ihn in dieser dunklen Welt zu ehren, zu verherrlichen, als Wiedergeborene, als Bekehrte. Menschenfischer sein, Evangelium raustragen, Licht sein, also alles, was damit zusammenhängt. Zu seiner Ehre alles zu tun, was wir tun, damit er sich freut, damit er geehrt wird in allem, was wir tun. Es gibt einen Satz, ich sage bewusst Satz, der besteht bei uns aus 10 oder 11 Versen, Epheser 1, Vers 4 bis 14. Das ist ein langer Satz. Paulus war in seinen Texten oft sehr lang. Wir würden das heute nicht mehr so lang machen, aber die Sätze sind so gefüllt mit Wahrheit. Und es hat den Anschein, dass Paulus aus dem Staunen nicht mehr rauskam, als er seine Briefe schrieb und über die Wahrheiten Gottes schrieb. Und da steht in Epheser 1, Vers 4 bis 14, ist ein langer Satz. Und da lesen wir in diesem Satz dreimal den Hinweis für den Sinn unseres Daseins. So, das erste ist in Vers 4. Damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. So, und der Zusammenhang zum Lichtsein und zu seiner Ehre zu leben, dann in Vers 6. Wir sind da zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Wo haben wir es dort? Zum Lob der Herrlichkeit sind wir da. Wir sollen dein Leben soll ein Lobgesang sein zu seiner Ehre. Das ist das Erste, was hier steht. Dann in Vers 12. Vers 12, der gleiche Gedanke. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Wieder der gleiche Gedanke. Wir sind da zum Lob seiner Ehre, seiner Herrlichkeit. Und dann nochmal Vers 14. Da steht wieder das Gleiche. Wir sind da zum Lob seiner Herrlichkeit. Das muss man buchstabieren. Das ist nicht so einfach zu verstehen, weil das eben auch Begriffe sind, die wir in unserer Sprache kaum mehr verwenden. Oder hat jemand von euch in der letzten Woche mal gesagt, hat das Wort Herrlichkeit oder Verherrlichung mal im normalen Alltag gebraucht? Wahrscheinlich eher nicht. Es kommt uns noch so bekannt vor, wenn wir sagen, über eine wunderschöne Sache, das ist ja herrlich. Ja, da kommt das so ein bisschen vor, dieser Begriff. Aber eigentlich gebrauchen wir den nicht. Und deswegen müssen wir uns fragen, was bedeutet denn das dann, Herrlichkeit? Was bedeutet das denn, wenn Jesus sagt, du bist zum Lob meiner Herrlichkeit geschaffen worden? Das ist dein Auftrag, Licht zu sein. Wie kann man Herrlichkeit umschreiben? Wie geht das? Herrlichkeit ist Größe. Herrlichkeit ist Glanz. Herrlichkeit ist Schönheit. Herrlichkeit ist Einzigartigkeit, Majestät. Jemand hat mal gesagt, der Begriff Herrlichkeit auf Gott bezogen ist die Summe von Gottes Wesen und Eigenschaften. Also, es ist sein Wesen. Gott ist Herrlichkeit. Und weil wir aus seiner Hand hervorgegangen sind, jetzt möchte ich mal die Brücke in unser praktisches Leben schlagen, weil wir aus seiner Hand hervorgegangen sind, sind wir alle auf Herrlichkeit, auf Glanz, auf Schönheit, auf Majestät angelegt. Wir können gar nicht anders. Ich möchte es mal mit ein paar Beispielen vergleichen. Das ist uns oft gar nicht bewusst, aber unser Leben ist immer ein Jagen nach Herrlichkeit. Es ist immer ein Jagen nach Glanz, nach Schönheit, nach Einzigartigkeit, nach Größe. Immer. Wir sind so angelegt, ich und du, in gleicher Weise. Es geht nicht anders. Man kann das an, diese Vergleiche hinken natürlich alle, aber man kann das mit bestimmten Sachen vergleichen, mit bestimmten Dingen vergleichen. Ich habe das mal gehört und das war mir sehr eindrücklich, dieses erste Beispiel. Warum zieht jemand Nike-Schuhe an? Ich habe leider heute welche an, ich zeige sie jetzt gar nicht. Warum ziehst du ein Nike-T-Shirt an, wo hier dieses große Emblem drauf ist? Warum reichen nicht die preiswerten T-Shirts oder Schuhe vom Aldi? Bei meinen Kindern habe ich das beobachtet, bei meinen Jungs, als die neue Schuhe brauchten. Es mussten die sein, unbedingt diese Sorte, dieser Typ, dieses Zeichen an der Seite. Warum? Ich habe danach geschaut, guck mal, die sind doch, ist doch auch der gleiche Hersteller, aber sie sind ein bisschen preiswerter und nein, es mussten die sein. Da war noch ein besonderes Zeichen dazu. Warum? Weil Nike Strahlkraft hat, Herrlichkeit vermittelt, Eleganz, Glanz, Bekanntheit. Und weil unser Herzen darauf geeicht sind, auf Herrlichkeit, und weil unsere Herzen anfällig sind für die sogenannten Herrlichkeiten dieser Welt, ist unser Herz geneigt zu schauen, unsere Augen zu schauen nach den Herrlichkeiten dieser Welt und wir wollen so gerne so ein bisschen davon abhaben. Und deswegen kleiden sich viele so oder so oder so oder so, weil sie gerne von dem Glanz des Herstellers, weil der ja so weltbekannt ist, was abhaben wollen. Wir tragen es, weil wir uns vielleicht damit identifizieren. Wir wollen was abhaben von dieser Herrlichkeit. Das ist so. Das ist uns oft gar nicht bewusst. Oder ein anderes Beispiel. Als wir vor 2 Jahren war das, wieder im Urlaub gewesen sind, da, Jungs geht es ja besonders so, dass sie sehen, wenn bestimmte Autos dastehen, Mädels vielleicht nicht so. Manchen vielleicht schon. Und dann war es so, dann gingen wir so an der Promenade entlang und dann stand dort ein nagelneuer Dodge Ram 6,2 V8 mit 711 PS. So. Und meine Jungs natürlich große Augen bekommen, stellen sich neben das Auto und Papa, mach doch mal ein Foto jetzt mit mir neben dem Auto. Das ist das gleiche Prinzip. Genau das gleiche Prinzip. Keiner von euch wird ein Foto machen mit neben einem alten Opel Kadett 1.4 mit 60 PS. Vielleicht doch, aber ich bin den gefahren auch. Top Auto. Aber heute machst du kein Foto damit. Du stellst dich neben den Dodge Ram oder neben dem Porsche Carrera oder was weiß ich. Warum machst du das? Weil du unbewusst dich identifizieren möchtest mit der Herrlichkeit, mit der Bekanntheit, mit dem Glanz dieses Autos. Und das gleiche Prinzip ist, wenn man sich ablichten lässt mit sogenannten Stars und Sternchen. Das gleiche Prinzip. Wir sind angelegt auf Herrlichkeit. Angelegt auf Glanz. Das hat Gott in uns hineingelegt. Warum haben sich meine Jungs ablichten lassen neben dem Ram? Ja, weil es männlich ist. Und weil es schön ist. Und weil das Power ist. Und weil das, ja, was hermacht. Ist auch nichts dagegen einzuwenden. Wir sind so gemacht. Für Herrlichkeit. Für Transzendenz. Für das Höhere. Und weil wir gefallene Menschen sind, suchen wir in dieser Welt oft auch noch als Christen. Ist uns oft gar nicht bewusst. Und die Schrift sagt, dass wir nicht nach dieser weltlichen Herrlichkeit trachten sollen, nicht nach ihr jagen sollen, sondern nach meiner Herrlichkeit, sagt Jesus Christus. Ich bin der wahre Glanz, die wahre Wucht. Ich bin der Abglanz von Gottes Majestät. Ich bin selbst die Einzigartigkeit, die du widerspiegeln sollst. Meine Herrlichkeit sollst du weitergeben. Das heißt, und ich möchte es mal zusammenschnüren, du darfst diese Kleidung tragen, du darfst auch so ein Auto fahren. Das ist, wenn es dein Herz nicht einnimmt, ist es erlaubt. Also nicht, dass du es falsch verstehst, dass du auf einmal nicht mehr darfst. Darum geht es gar nicht. Das war nur ein Beispiel, um was deutlich zu machen. Aber suche in deinem Leben, lass dein Herz in deinem Leben nicht nach der Herrlichkeit von Nike oder Dodge suchen, sondern suche nach der Herrlichkeit des Höchsten. Suche nach der Herrlichkeit von Jesus Christus. Das ist der Name, der über allen Namen ist. Also ihn verherrlichen bedeutet, ihn darzustellen. Konkret, dass du Gnade von ihm empfangen hast, jeden Tag ist er dir so gnädig. Ich erinnere mich dabei jedes Mal an eine Aussage von Manfred Paul. Der hat mal gesagt, wenn Gott nach seiner Heiligkeit gehen würde, müsste er bei mir mit Eisenbahnschienen reinschlagen. Aber es tut er nicht, ist mir so gnädig jeden Tag. Schon früh, wenn ich aufwache, erfülle ich seinen Maßstab nicht. Kann ich gar nicht. Es ist unmöglich. Werde ich nie schaffen. Darum geht es auch nicht. Er ist mir so gnädig. Und weißt du, ihn zu verherrlichen bedeutet in diesem Fall, du hast von Gott Gnade bekommen, er ist so gut zu dir, er gibt dir Sachen, die du nie verdient hast. Er ist gnädig zu dir, damit du anderen gegenüber gnädig bist. Du empfängst Gottes Liebe, um sie selbst weiterzugeben und ihn damit zu verherrlichen und damit Licht zu sein. Du empfängst seine Wahrheit der Bibel, um sie weiterzugeben als Licht. Du empfängst Vergebung von ihm jeden Tag. Auch wenn du nicht um Vergebung bittest, weil dir vieles nicht bewusst ist, du empfängst jeden Tag Vergebung von ihm. Jeden Tag. Du empfängst sie, damit du anderen gegenüber ein vergebungsbereites Leben führst und somit Licht bist und somit ihn verherrlichst. Das ist das Prinzip von Verherrlichung. Du empfängst von Gott, du empfängst alles von Gott, damit du es weitergibst an andere Menschen. Alle paar Wochen sieht man gegen 22 Uhr oder je nachdem ein bisschen früher oder ein bisschen später aus unserem Wohnzimmerfenster den wunderschönen Vollmond strahlen. Und da erinnere ich mich immer wieder daran, das sieht so toll aus und der erleuchtet die Nacht. Ist ja auch ein schönes Bild auch. Ja? Ist ein wunderschönes Bild als Beispiel. Der Vollmond durchbricht die Finsternis der Nacht. Das kleine Licht für die Nacht, so wurde es geschaffen. Aber der Mond hat in sich selber keine Strahlkraft. Hat er nicht. Was wird er? Er wird angestrahlt von der Sonne, die ich gerade nicht sehe, die auf der anderen Seite der Erde gerade scheint. Und die Sonne leuchtet den Mond an und der Mond reflektiert das Licht auf die Erde. Das ist doch ein wunderbares Bild für meine Funktion. Die wahre Sonne, Jesus Christus, strahlt mich an und durchstrahlt mich, damit ich sein Licht, was ich empfange, in die Finsternis meiner Umgegend weitergebe. Ist ein wunderbares Beispiel in der Schöpfung, was es bedeutet, Gott zu verherrlichen. Der Mond verherrlicht die Sonne, okay? Und wir verherrlichen die wahre Sonne. Wir wollen strahlen für ihn. Und jetzt verstehen wir, was der Sinn unseres Lebens ist, was es bedeutet, Gott zu verherrlichen. Ich bin sein Reflektor. Ich gebe das Licht ab, was er auf mich strahlt. Das ist die erste Wahrheit, der Sinn deines Lebens. Die zweite kurz, das zweite, was du wissen musst, ist, was das Motiv in deinem Leben ist, um Licht zu sein. Warum tust du, was du tust? Was ist dein Motiv? Was ist der Beweggrund, warum du heute hier bist? Aus welchem Grund gehst du in die Schule? Beispiel, aus welchem Grund, warum gehst du in die Schule? Weil du musst? Kann man sagen, ja. Weil deine Eltern es sagen, stimmt auch. Weil alle gehen, okay. Weil ich keinen Ärger will, gut, stimmt auch. Das sind Motive, warum du in die Schule gehen kannst, aber es sind nicht die besten. Du wirst Mittelmaß sein. Du wirst nur so viel tun, wie du musst, aber nicht mehr. Oder du verstehst und du verinnerlichst, dass es um etwas anderes geht, als du musst oder weil die Eltern das wollen. Dass es im Punkto Schule oder Ausbildung um deine Zukunft geht, um deinen Abschluss und damit um deine Chancen. Du setzt dann alles daran, nach bestem Wissen und Gewissen in der Schule dran zu bleiben. Das heißt, für die Schule ist dein Motiv entscheidend für deinen Abschluss. Ob er gut ist oder gerade so oder gar nicht. Im Leben mit Jesus geht es nicht um Erfolg, dass wir uns nicht missverstehen. Da geht es nicht um einen Abschluss. Aber da ist auch die Frage des Motivs die wesentliche Frage. Es gibt auch hier verschiedene Motive zur Nachfolge. Es gibt die Tradition. Ja, also von meiner Familie gehen ja alle jeden Sonntag. Und das ist halt so bei uns. Sonntags früh stehen wir auf um 7.30 Uhr, dann trinken wir Kaffee, frühstücken zusammen und pünktlich um 9.30 Uhr steigen wir alle ins Auto und fahren zur Gemeinde. Das ist immer so schon gewesen. Habe ich nie hinterfragt, ist halt so. Ich gehe mit. Ist Tradition. Ist ein Motiv. Es gibt das Motiv des Müssens. Es gibt also Regeln zu beachten. Ja, ich muss also. Ich werde angetrieben. Ich muss es tun, weil jemand anderes es von mir verlangt. Ist ein Motiv, aber ist kein gutes. Dann brichst du aus, wenn du nicht mehr musst. Dann sagst du, lasst mich alle in Ruhe, wenn ich 18 bin. Ich will von all dem nichts mehr wissen. Und dann gibt es das Motiv des Gehorsams. Ich halte mich einfach an die richtigen Dinge, ob ich sie verstehe oder nicht. Gehorsam ist wichtig und es ist richtig, aber als alleiniges Motiv nützt es dir nichts. Nützt es dir gar nichts. Vor langer Zeit ist mir aufgegangen, dass vor Jesus nur ein Motiv für die Nachfolge, für das Lichtsein wirklich zählt. Und das ist Liebe. Das ist das einzige Motiv, welches Jesus betont, welches an erster Stelle kommt. Nur die Liebe zählt. Das Gebot der Liebe, zum Beispiel in Matthäus 22, 37, dort sagt Jesus, Matthäus 22, 37, Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, also auf die Frage hin, was soll ich denn alles tun? Ja? Da antwortet Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen. Hier haben wir wieder das Herz, das Denken, meine Motive, mein inneres Wesen, mit deinem ganzen Wesen, mit deinem Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Hier haben wir noch so Parallelbegriffe, die alle das Gleiche meinen. Herz, Seele, Denken sind Parallelausdrücke, meinen alle das Gleiche. Unser ganzes Wesen, das Motiv, Licht zu sein, ist Liebe. Nachfolge, das werden wir noch hören heute an dem Tag, ist immer freiwillig. Es ist nie Zwang, es ist nie Druck, es ist nie Tradition. Der Heilige Geist arbeitet nie mit Druck. Nie mit Zwang. Sondern der Heilige Geist führt dich in die Freiheit. Nicht in die Freiheit zu tun, was du willst, sondern in die Freiheit der Kinder Gottes, um seinen Willen zu tun. Freiwillig zu tun. Also nicht blanker Gehorsam. Liebe ist das höchste Motiv. Weißt du, Liebe veranlasst dich, Dinge zu tun, die blanker Gehorsam nie tun würde. Liebe veranlasst dich, Dinge für Jesus zu tun, die du sonst nie tun würdest. Du gehst weit darüber hinaus. Liebe bringt dich weit über den Gehorsam oder den blanken Gehorsam oder über eine Regel hinaus. Weit hinaus. Als ich damals frisch verliebt war in meine Frau, tat ich Dinge, ich hoffe, ich tue sie heute immer noch, die ich sonst nie getan hätte. Das war manchmal, wo ich gesagt habe, meine Güte, was für ein Aufwand habe ich betrieben, um sie zu sehen. Aber aus Liebe habe ich das gemacht. Und weißt du, dieser Vergleich, den kannst du in die Bibel ziehen, wenn du Jesus liebst, tust du Dinge, die muss man dir nicht sagen. Du tust sie, weil du ihn liebst. Das ist das höchste Motiv. Es geht unendlich darüber hinaus, als wenn du einfach nur eine Regel ausfüllst und Dienst nach Vorschrift machst. Deswegen ist Liebe für die Nachfolge das höchste Motiv. Jemanden, der Jesus von ganzem Herzen liebt, dem musst du nicht sagen, dem musst du nicht fragen, wann hast du denn das letzte Mal Bibel gelesen? Die ist ja so verstaubt in deinem Bücherschrank. Oder wann hast du denn das letzte Mal gebetet? Oder hast du eigentlich noch Freude, zur Gemeinschaft zu gehen? Das muss man da gar nicht fragen. Oder, ja, er lebt sein Licht sein, weil die Liebe sein Motiv ist, sein Antrieb ist, weil er Jesus liebt. Und jemand sagte mal, ein Freiwilliger ist mehr wert als 10.000 Männer, die man gezwungen hat. Ein Freiwilliger ist mehr wert als 10.000 Männer, die man gezwungen hat. Was ist dein Motiv, weshalb du Jesus nachfolgst? Ich frage dich nochmal, was ist dein Motiv, warum du heute hier bist? Wie würdest du das beantworten? Sei ehrlich und beantworte dir diese Frage. Warum tust du als Christ die Dinge, die du tust? Weshalb? Ich komme zum Schluss. Als Jesus nach seiner Auferstehung den Jüngern am See von Tiberias erschien, ging er zu Petrus, nachdem er ihn dreimal verleugnet hatte. Und wir alle sind Petrus. Er ging zu ihm. Und was hat er ihn gefragt? Er hat nicht gefragt, Petrus, was hast du in der Zwischenzeit alles erreicht? Petrus, wie groß ist deine Gemeinde geworden? Petrus, wie erfolgreich warst du? Was hast du alles geleistet? Wie bekannt bist du geworden? Und so weiter. Jesus fragte Petrus, liebst du mich? Liebst du mich? Dreimal. In unterschiedlichen Formen hat er das gefragt. Dreimal. Und ich glaube, er stellt auch dir und mir heute Vormittag diese Frage. Liebst du mich? Liebst du mich? Mit deinem ganzen Herzen? Oder sitzt etwas anderes auf dem Thron deines Herzens? Außer ich. fragt Jesus. Liebst du mich? Weißt du, man kann alles im Leben ohne Liebe machen. Das geht ganz mechanisch. Es funktioniert. Aber das war das Problem der Gemeinde in Ephesus. Es wird in Offenbarung 2 auch angesprochen. Da hat alles funktioniert. Da war ein wunderschönes christliches Leben. Veranstaltungen und wöchentliche Zusammenkünfte und die Gebetsstunde und die Bibelstunde und die Jugendstunde und die Einsätze auf der Straße, die Evangelisation, hat alles geklappt. Aber das Entscheidende war nicht da. Die Hingabe, die brennende Herzensliebe zu Jesus, die war nicht da. Und deswegen tadelt der Geist Gottes diese Gemeinde. Denn ohne Liebe ist alles nichts. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützt es mir nichts, sagt 1. Korinther 13. Hast du mich lieb? Das ist die entscheidende Frage. Liebe ist das Herz der Nachfolge. Nicht Angst, nicht Leistung, nicht religiöse Pflichterfüllung. Nur die Liebe zählt. Bitte folge der Logik von Golgatha. Ich schließe mit dem Beispiel aus dem Leben des Missionars Alexander Clark. Er berichtete einst, wie ein Löwe einen Afrikaner angriff. Clark griff zu seinem Gewehr, tötete das Tier und brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. 2 Monate später saß Clark auf seiner Veranda, als plötzlich ein großer Zug aus Menschen, Vieh und Geflügel erschien. An der Spitze lief der gerettete Mann. Er fiel Clark zu Füßen nieder und sagte: Sir, dem Gesetz meines Stammes zufolge gehört der Mann, der vor einem wilden Tier gerettet wird, nicht mehr sich selbst. Er gehört seinem Retter. Alles, was ich habe, gehört jetzt Ihnen. Was für ein Bild der Hingabe ist das? Gott hat dich gerettet aus dem Rachen des Löwen. Gott hat dich befreit von den Fängen der Finsternis. Gott hat dich gelöst von den Fesseln Satans. Und er hat dich gerettet aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Lichts. Was gibt es Schöneres und Größeres, als zu seiner Ehre, zu seiner Verherrlichung zu leben, mit dem Motiv der Liebe zu ihm, weil er alles für uns hingegeben hat. Ich wünsche dir und uns von Herzen, dass wir das immer mehr leben, unsere Lichtfunktion. Gott segne uns. Lass uns beten. Herr, wir geben dir alle Ehre. Wir danken dir für dein kostbares Wort. Wir danken dir, dass du uns liebst. Wir danken dir, dass du dich für uns gegeben hast. Alle Ehre gebührt dir. Und wir haben heute einiges gehört aus deinem Wort. Danke, dass du das Licht bist und dass du durch uns leuchten möchtest. Herr, und wir beten, dass du uns dazu Kraft gibst. Und du weißt, wo wir hingestellt sind, in unseren Familien, in unseren Umständen. Du weißt, wo wir es schwer haben, wo es uns leichter fällt. Bitte gib uns Kraft. Ich bete für jeden Einzelnen jetzt hier, dass du ihn gebrauchst zu deiner Ehre, zum Lichtsein in dieser dunklen Welt. Amen.